Bedingte Regierungen.
Goethes Fähigkeit, sich selbst zu widersprechen und die andere Seite einer Sache immer mitzubedenken, zeigt sich beim Thema der Despotie besonders deutlich. Provozierend unaufgeregt exponierte er in den Noten zum westöstlichen Divan die Despotie als Nährboden starker Charaktere. Doch die Gegenrechnung folgte schon 100 Seiten später. Dort referiert Goethe den Bericht, den der Römer Pietro della Valle 1586 bis 1652 von einer Reise in den Orient in den Jahren zwischen 1614 und 1626 aufgeschrieben hatte. Der gelehrte Pietro hatte dabei auch das Reich des persischen Schahs Abbas des Großen 1571 bis 1629 regierend seit 1587 besucht. Und hier zeigt sich ihm die Pathologie der despotischen Regierungsweise. Sie führt zu krankhaftem Misstrauen sogar gegenüber dem eigenen Nachfolger. Da eine jede Alleinherrschaft allen Einfluss ablehnet und die Persönlichkeit des Regenten in größter Sicherheit zu bewahren hat, so folgt hieraus, dass der Despot immerfort Verrat, argwöhnen, überall Gefahr ahnden, auch Gewalt von allen Seiten befürchten müsse, weil er ja selbst nur durch Gewalt seinen erhabenen Posten behauptet. Eifersüchtig ist er daher auf jeden, der außer ihm Ansehen und Vertrauen erweckt, glänzende Fertigkeiten zeigt, Schätze sammelt und an Tätigkeit mit ihm zu wetteifern scheint. Nun muss aber in jedem Sinn der Nachfolger am meisten Verdacht erregen. Vor allem aber verdirbt die Gewohnheit despotischen Regierens auf Dauer den Charakter des Herrschers, was die These, in der Despotie würden starke Charaktere ausgebildet, doch ins Zwielicht rückt. Zu diesen unglücklichen Gebrechen der Despotie fügt sich unvermeidlich ein anderes, wobei noch zufälliger und unvorhergesehener sich Gewalttaten und Verbrechen entwickeln. Ein jeder Mensch wird von seinen Gewohnheiten regiert, nur wird er, durch äußere Bedingungen eingeschränkt, sich mäßig verhalten, und Mäßigung wird ihm zur Gewohnheit. Gerade das Entgegengesetzte findet sich bei dem Despoten. Ein uneingeschränkter Wille steigert sich selbst und muss, von außen nicht gewarnt, nach dem völlig Grenzenlosen streben. Wir finden hiedurch das Rätsel gelöst, wie aus einem löblichen jungen Fürsten, dessen erste Regierungsjahre gesegnet wurden, sich nach und nach ein Tyrann entwickelt, der Welt zum Fluch und zum Untergang der Seinen, die auch deshalb öfters dieser Qual eine gewaltsame Heilung zu verschaffen genötigt sind. Direkt widersprochen wird der Vermutung, unter solchen Umständen bildeten sich starke Charaktere dann schon im übernächsten Absatz. Aber nicht allein der Fürst, sondern ein jeder, der durch Vertrauen, Gunst oder Anmaßung Teil an der höchsten Macht gewinnt, kommt in Gefahr, den Kreis zu überschreiten, welchen Gesetz und Sitte, Menschengefühl, Gewissen, Religion und Herkommen zu Glück und Beruhigung um das Menschengeschlecht gezogen haben. Und so mögen Minister und Günstlinge, Volksvertreter und Volk auf ihrer Hut sein, dass nicht auch sie in den Strudel unbedingten Wollens hingerissen, sich und andere unwiederbringlich ins Verderben hinabziehen. Ludwig Börne hätte sich also eigentlich gar nicht empören müssen, wenn er weitergelesen hätte. Dann wäre er auch auf eine knappe Bemerkung gestoßen, die konstitutionelle Einschränkungen als Schutz für Monarchen vor sich selbst lobt. Selig preisen wir daher gebildete Völker, deren Monarch sich selbst durch ein edles sittliches Bewusstsein regiert. Glücklich die gemäßigten bedingten Regierungen, die ein Herrscher selbst zu lieben und zu fördern Ursache hat, weil sie ihn mancher Verantwortung überheben, ihm gar manche Reue ersparen. Bedingte Regierungen. Sie wurden nach dem Wiener Kongress an vielen Orten in Deutschland in Verfassungen gegossen, und das Großherzogtum Weimar war dabei sogar Vorreiter. Seine Verfassung datiert aufs Jahr 1816, 3 Jahre vor der Publikation dieser goetheschen Erörterung. Solche Konstitutionalisierung hat in Goethes Augen große Vorteile auch für die Monarchen. Sie bewahrt die Herrscher vor ihrer eigenen Unbeherrschtheit und sie verhindert, dass sie an allem schuld sind. Dass seine Bemerkung aber nicht nur auf den Moment im heimischen politischen Umfeld reagierte, zeigt sich an anderer, unerwarteter Stelle. In der 1810 publizierten Farbenlehre findet sich im historischen Teil ein Porträt des mittelalterlichen englischen Gelehrten Roger Bacon, das mit einem Lob der Magna Carta beginnt, der frühesten Urkunde englischer Freiheit. Sein, Bacons, eigentliches Geburtsjahr ist ungewiss, aber die Magna Carta war bereits unterzeichnet, 1215, als er zur Welt kam. Jener große Freiheitsbrief, der durch die Zusätze nachfolgender Zeiten das wahre Fundament neuer englischer Nationalfreiheit geworden. So sehr auch der Klerus und die Baronen für ihren Vorteil dabei mochten gesorgt haben, so gewann doch der Bürgerstand dadurch außerordentlich. Dass freier Handel gestattet, besonders der Verkehr mit Auswärtigen völlig ungehindert sein sollte, dass die Gerichtsverfassung verbessert ward, dass der Gerichtshof nicht mehr dem Könige folgen, sondern stets an einem Orte Sitz haben, dass kein freier Mann sollte gefangen gehalten, verbannt oder auf irgendeine Weise an Freiheit und Leben angegriffen werden. Es sei denn, seinesgleichen hätten über ihn gesprochen oder es geschähe nach dem Recht des Landes. Diese knappen Bemerkungen darf man historiografisch meisterhaft nennen. Sie zeigen Verfassung nicht nur als Rechtsordnung, sondern darüber hinaus in ihren gesellschaftlichen und ökonomischen Wirkungen. Dabei entsteht das präzise Gegenbild despotischer Regierungsweise und ihrer fatalen Folgen. Und wenn man auch den Tyrannen ersticht, ist immer noch viel zu verlieren. Sie gönnten Cäsarn das Reich nicht und wussten's nicht zu regieren. Freiheit. Beim Thema Freiheit ist Goethe ein zweifelnder Gewährsmann, zu deutlich standen ihm die Bedingtheiten der menschlichen Existenz vor Augen. Dazu hat er 1809 einen Satz gesagt, den jeder an sich selbst erproben kann. Es darf sich einer nur für frei erklären, so fühlt er sich denselben Augenblick als bedingt. Wagt er es, sich für bedingt zu erklären, so fühlt er sich frei. Das mag späte Skepsis sein. Doch hat ihn sein herzogliches Ministeramt nicht daran gehindert, ein veritables Freiheitsdrama zu verfassen, über dem ohne weiteres ein In Tyrannos stehen könnte, das Trauerspiel Egmont. Hier finden sich Bilder der Tyrannis, deren Düsternis und Präzision bis heute beklemmen. Die Niederlande wehren sich um 1560 gegen spanischen Religionszwang und die Beschneidung ihrer ständischen Rechte. König Philipp sendet aus Madrid den Herzog von Alba, der ein Schreckensregime errichtet. In den Gassen wird nur noch geflüstert. Zimmermeister. Und bei Todesstrafe soll niemand die Handlungen der Regierung missbilligen. Jetter. Oh, unsere Köpfe. Zimmermeister. Und mit großem Versprechen werden Väter, Mütter, Kinder, Verwandte, Freunde, Dienstboten eingeladen, was in dem Innersten des Hauses vorgeht, bei dem besonders niedergesetzten Gerichte zu offenbaren. Jetter. Gehen wir nach Hause. Zimmermeister. Und den Volksamen ist versprochen, dass sie weder an Leibe noch Ehre noch Vermögen einige Kränkung erdulden sollen. Jetter. Ha, wie gnädig. War mir es doch gleich weh, wie der Herzog in die Stadt kam. Seit der Zeit ist mir es, als wäre der Himmel mit einem schwarzen Flor überzogen und hinge so tief herunter, dass man sich bücken müsse, um nicht ranzustoßen. Das staatlich ermunterte Denunziantentum beliefert eine Verhörtechnik, deren zeitlose Mechanismen von der Inquisition bis in die stalinistischen Keller reichen. Wo nichts heraus zu verhören ist, da verhört man hinein. Ehrlichkeit macht unbesonnen auch wohl trotzig, da fragt man erst sachte weg, und der Gefangene ist stolz auf seine Unschuld, wie sie's heißen, und sagt alles grad zu, was ein Verständiger verbürge. Dann macht der Inquisitor aus den Antworten wieder Fragen und passt ja auf, wo irgendein Widersprüchlichen erscheinen will, da knüpft er seinen Strick an und lässt sich der dumme Teufel betreten, dass er hier etwas zu viel, dort etwas zu wenig gesagt oder wohl gar aus Gott weiß was für einer Grille einen Umstand verschwiegen hat, auch wohl irgend an einem Ende sich hat schröcken lassen, dann sind wir auf dem rechten Weg. Und ich versichere euch, mit mehr Sorgfalt suchen die Bettelweiber nicht die Lumpen aus dem Kehricht, als so ein Schelmenfabrikant aus kleinen, schiefen, verschobenen, verrückten, verdrückten, geschlossenen, bekannten, geleugneten Anzeigen und Umständen sich endlich einen strohlumpenen Vogelscheu zusammenkünstelt, um wenigstens seinen Inquisiten in Effigie hängen zu können. Und Gott mag der arme Teufel danken, wenn er sich noch kann hängen sehen. Die Unterdrückung hat System. So schleudert es Egmont, der Held und Sprecher der Niederländer, dem spanischen Statthalter entgegen. Ziel ist die Errichtung einer absoluten Monarchie, einer Diktatur. Und diese willkürlichen Veränderungen, diese unbeschrankten Eingriffe der höchsten Gewalt, sind sie nicht Vorboten, dass einer tun will, was Tausende nicht tun sollen? Er will sich allein frei machen, jeden seiner Wünsche befriedigen, jeden seiner Gedanken ausführen zu können. Und wenn wir uns ihm, einem guten, weisen König, ganz vertrauten, sagt er uns für seine Nachkommen gut, dass keiner ohne Rücksicht, ohne Schonung regieren werde? Wer rettet uns alsdann von völliger Willkür, wenn er uns seine Diener, seine Nächsten sendet, die ohne Kenntnis des Landes und seiner Bedürfnisse nach Belieben schalten und walten, keinen Widerstand finden und sich von jeder Verantwortung frei wissen? Diese Sätze entstanden kurz vor der Französischen Revolution. Nach der Revolutionsepoche resümierte Goethe das Verhältnis im westöstlichen Divan. Überhaupt pflegt man bei Beurteilung der verschiedenen Regierungsformen nicht genug zu beachten, dass in allen, wie sie auch heißen, Freiheit und Knechtschaft zugleich polarisch existiere. Steht die Gewalt bei einem, so ist die Menge unterwürfig, ist die Gewalt bei der Menge, so steht der Einzelne im Nachteil. Dieses geht denn durch alle Stufen durch, bis sich vielleicht irgendwo ein Gleichgewicht jedoch nur auf kurze Zeit finden kann. Das Drama Egmont führt in der Figur seines Helden noch eine andere Polarität vor, und sie reicht hinaus über die von ihm hochgehaltenen ständischen Rechte, gerechtsame Privilegien, Verfassungen der Niederländer, also über seine politische Position, die Goethe historisch präzise beschrieben hat. Egmonts Freiheitssinn ist eine Eigenschaft seines Charakters. Nicht erst im Kerker, in den Alba Egmont werfen ließ, schon in der unerträglichen Ödnis von Konferenzen will er hinaus, ins Offene. Der Kerker ist's, des Grabes Vorbild, dem Helden wie dem Feigen widerlich. Unleidlich ward mir's schon auf meinem gepolsterten Stuhle, wenn in stattlicher Versammlung die Fürsten, was leicht zu entscheiden war, mit wiederkehrenden Gesprächen überlegten und zwischen düstern Wänden eines Saals die Balken der Decke mich erdrückten. Och, da eilt ich fort, sobald es möglich war, und rasch aufs Pferd mit tiefem Atemzug. Und frisch hinaus, da wo wir hingehören, ins Feld, wo aus der Erde dampfend jede nächste Wohltat der Natur und durch die Himmel wehend alle Segen der Gestirne einhüllend uns umwittern, wo wir dem erdgeborenen Riesen gleich von der Berührung unserer Mutter kräftiger uns in die Höhe reißen, wo wir die Menschheit ganz und menschliche Begier in allen Adern fühlen. Freiheit als Gefühl, als Mut, als Kraft. Das verlangt nach Musik, und Beethoven hat sie dem Egmont herrlich geschenkt. Einen Helden mit Lust preisen und nennen, wird jeder, der selbst als kühner stritt. Des Menschen Wert kann niemand erkennen, der nicht selbst Hitze und Kälte litt. Freiheit! Freiheit! Groß und unregelmäßig wie das Deutsche Reich sei der Götz von Berlichingen, befand Herder, der zu den Ideengebern von Goethes Jugendstück gehörte. Der Held des Dramas ist weniger eine Person als eine Lebensform, und zwar eine zum Untergang bestimmte. So wirr zuweilen die Handlung mit ihren mehr als 50 Szenenwechseln und Zeitsprüngen anmutet, so klar hat Goethe 1773 als junger Jurist die historischen Rechtsbegriffe beschrieben, die hier aufeinanderstoßen und sich ablösen. Götz, der Ritter, schafft Recht von unten, ohne höhere Instanz. Man verweigert einem Schneider den ihm zustehenden Preis bei einem Schießwettkampf. Götz rückt aus und plagt die Schuldner, es sind Kaufleute, so lange, bis sie das Geld herausgeben. Die Erinnerung an solches Faustrecht war um 1770 eine Provokation für Obrigkeit, Aufklärung und rationalen Staat, ja für die Idee des historischen Fortschritts. Goethe ließ sich dabei von dem Osnabrücker Historiker Justus Möser beeindrucken, der Faustrecht und Landfrieden des späten Mittelalters als Kunstwerke mit einem hohen Stil würdigte, bei dem nicht in Stein und Marmor, sondern am Menschen selbst gearbeitet wurde. Rittertum als soziale Plastik. Dem entsprach ein Rechtswesen, das ganz auf Erfahrung und Tradition baute, nicht auf juristische Gelehrsamkeit. In Frankfurt am Main, so berichtet im Drama ein Rechtsgelehrter, der seinen Namen von Ölmann zu Olearius latinisiert hat, habe der Pöbel ihn fast gesteinigt, als man hörte, er sei Jurist. Aber das kommt daher. Der Schöppenstuhl, der in großem Ansehen weit umhersteht, ist mit lauter Leuten besetzt, die der römischen Rechte unkundig sind. Es gelangt niemand zur Würde eines Richters, als der durch Alter und Erfahrung und genaue Kenntnis des innern und äußern Zustandes der Stadt und eine starke Urteilskraft sich erworben hat, das Vergangene auf das Gegenwärtige anzuwenden. So sind die Schöffen lebendige Archive, Chroniken, Gesetzbücher, alles in einem und richten nach altem Herkommen und wenigen Statuten ihre Bürger und die Nachbarschaft. Was spricht dagegen? Was spricht für ein geschriebenes, kodifiziertes Recht, wie es im Codex Justitianus vorliegt, einer Sammlung aller Gesetze mit einer umfassenden Kasuistik? Olearius, der es studiert hat und als Wissenschaftler anwendet, gibt zu bedenken: Der Menschenleben ist kurz und in einer Generation kommen nicht alle Kasus vor. Eine Sammlung solcher Fälle von vielen Jahrhunderten ist unser Gesetzbuch. Und dann ist der Wille und die Meinung der Menschen schwankend. Dem deucht heute das Recht, was der andere morgen missbilliget. Und so ist Verwirrung und Ungerechtigkeit unvermeidlich. Das alles bestimmen die Gesetze, und die Gesetze sind unveränderlich. Doch der Preis solcher starren Rechtsgelehrsamkeit ist eben die Entfernung von der konkreten sozialen Wirklichkeit und ihr Missbrauch als Herrschaftsmittel. Der Held des Dramas spricht als Zeitgenosse des 1519 gestorbenen Kaisers Maximilian I., doch jeder Leser um 1770 erkannte seine Gegenwart, wenn Götz klagte: Nun ergehen Verordnungen über Verordnungen und wird eine über die andere vergessen. Und was den Fürsten in ihren Kram dient, da sind sie hinterher und gloriieren von Ruhe und Sicherheit des Staats, bis sie die Kleinen unterm Fuß haben. Die bürgerliche Kritik am absolutistischen Maßnahmenstaat bediente sich der historischen Erinnerung an die frühneuzeitlichen Kämpfe, in denen er durchgesetzt wurde. Das ist, jenseits der bezaubernden Ritterromantik, die dem Götz seinen nationalen und internationalen Erfolg sicherte, der politische Inhalt des Dramas. Faustrecht steht gegen das moderne staatliche Gewaltmonopol, biegsames Gewohnheitsrecht gegen begriffliche Jurisprudenz mit präziser Kasuistik, Volksrecht gegen römisches Recht, Volkssprache gegen Latein, Ölmann gegen Olearius. Und damit stand der Fortschritt überhaupt zur Debatte, wurde Vergangenheit in ihrem Eigenrecht erkennbar. Justus Möser, Johann Gottfried Herder und der junge Goethe haben um 1770 einen Schalter im historischen Bewusstsein umgelegt. Danach wurde Geschichte anders gesehen als zuvor. Viel später hat Walter Scott, der Begründer des modernen historischen Romans, erklärt, ohne den Götz hätte er seine Bücher, die nicht nur spannende Handlungen zeigten, sondern auch Sitten und Denkweisen schilderten, nicht schreiben können. Die neue Welt, gegen die Götz sich stemmt, findet ihr Symbol im Schachspiel, dieser unritterlichen Form des Kampfes, in dem auch Bauern und Läufer den König matt setzen können. Wem könnte so ein Spiel einfallen? Einem zum Exempel, der schwach wäre und ein stark Gewissen hätte, wie denn das meistenteils beisammen ist. Sie nennen's ein königlich Spiel und sagen, es sei für einen König erfunden worden, der den Erfinder mit einem Meer von Überfluss belohnte. Wenn's wahr ist, so ist mir's, als wenn ich ihn sähe. Er war Minoren an Verstand oder an Jahren, unter der Vormundschaft seiner Mutter oder seiner Frau, hatte Milchhaare im Bart und Flachshaare um die Schläfe. Er war so gefällig wie ein Weidenschößling und spielte gern Dame und auf der Dame. Nicht aus Leidenschaft, behüte Gott, nur zum Zeitvertreib. Sein Hofmeister, zu tätig, ein Gelehrter, zu unlenksam, ein Weltmann zu sein, erfand das Spiel in Usum Delphini, das so homogen mit seiner Majestät war, und so ferner. Ein so dekadenter König ist eine durch und durch moderne Figur, eine Rokoko-Gestalt. Als Schachspieler zeigte Goethe wenig später im Egmont den schlauen Wilhelm von Oranien, der seinen Freund warnt: Egmont, ich trage viele Jahre her alle unsere Verhältnisse am Herzen. Ich stehe immer wie über einem Schachspiele und halte keinen Zug des Gegners für unbedeutend. Solche berechnende Klugheit ist der Preis der modernen Politik. Mit dem Ruf Freiheit, Freiheit, stirbt Götz. Und seine Schwester ruft ihm nach: Wehe dem Jahrhundert, das dich von sich stieß! Es erben sich Gesetz und Rechte wie eine ewige Krankheit fort. Sie schleppen von Geschlecht sich zu Geschlechte und rücken sacht von Ort zu Ort. Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage. Weh dir, dass du ein Enkel bist. Vom Rechte, das mit uns geboren ist, von dem ist leider nie die Frage.